Hare Krishna.
Deshalb haben sich seit unvordenklichen Zeiten alle Transzendentalisten mit großer Freude im liebevollen Dienst Sri Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschäftigt. Denn solch hingebungsvoller Dienst belebt das Selbst. Erläuterung: Die Besonderheit des hingebungsvollen Dienstes für die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna wird hier besonders hervorgehoben. Sri Krishna, der Herr, ist die Svayamrupa Persönlichkeit Gottes. Und alle anderen Formen Gottes, angefangen mit Sri Baladev, Sankarshan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Narayana, bis hin zu den Purusha-Avatars, Guna-Avatars, Lila-Avatars, Yuga-Avatars und vielen tausenden anderen Manifestationen der Persönlichkeit Gottes, sind Sri Krishnas vollständige Teilerweiterung und integrierte Bestandteile. Die Lebewesen sind abgesonderte Teile Gottes. Deshalb ist Sri Krishna, der Herr, die ursprüngliche Gestalt Gottes und er ist der höchste Aspekt der Transzendenz. Aus diesem Grund übt er auf die fortgeschrittenen Transzendentalisten, die an den ewigen Spielen des Herrn teilnehmen, große Anziehung aus. Bei anderen Formen der Persönlichkeit Gottes, ausgenommen Sri Krishna und Baladev, gibt es keine Möglichkeit einer engen persönlichen Beziehung, wie sie bei den transzendentalen Spielen des Herrn in Vrajabhumi gegeben ist. Die transzendentalen Spiele Sri Krishnas sind nicht neu erfunden, wie von weniger intelligenten Menschen behauptet wird, sondern seine Spiele sind ewig und werden während eines jeden Brahma-Tages einmal offenbart. Ähnlich wie die Sonne, die jedes Mal nach Ablauf von 24 Stunden am östlichen Horizont aufgeht. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ato vaikavayo nityang bhaktim paramaya muda Vasudeve Bhagavati kurvantyatma prasaranim. Deshalb haben sich seit unvordenklichen Zeiten alle Transzendentalisten mit großer Freude im liebevollen Dienst Sri Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, beschäftigt. Denn solch hingebungsvoller Dienst belebt das Selbst. Dies ist die Schlussfolgerung von unserer Serie, in der es heißt, dass es möglich ist, Krishna-Bewusstsein zu erlangen, dadurch, dass man über Krishna hört, den Tadiyanams dient, dem reinen Gottgeweihten, dem Buch Bhagavatam, das Buch Bhagavatam hört, und so weiter. Wie das funktioniert, wurde erklärt. Krishna erscheint im Herzen und sprengt persönlich den Knoten der falschen Verbindung der ewigen Seele mit der zeitweiligen Materie. Und die niederen Erscheinungsweisen weichen, die uns ständig Schwierigkeiten machen in Form von, dass wir Anhaftung entwickeln und so weiter und so fort. So, weil Krishna also persönlich hinter seinen Devotees herläuft, so heißt es. Krishna folgt seinen Devotees und sagt, ich bekomme die Kraft für meine außergewöhnlichen Tätigkeiten dadurch, dass ich den Staub der Devotees auf den Kopf nehme. Ist Krishnas Ansicht. Wir wissen, das ist nicht so. Aber Krishna fühlt so, weil er seinen Devotis in besonderer Art und Weise zugeneigt ist. Er ist allen Lebewesen gewogen. Wusstet ihr, dass jeder das Arrangement Krishnas benutzt, sei es in Form von Sauerstoff, welches er einatmet, Wasser, was er trinkt, der festen Erde, auf der er sich fortbewegt, seinem physischen Körper, der ein Mechanismus, ein Fahrzeug darstellt, welches von Krishna so perfekt konzipiert worden ist. Krishna ist für alle Lebewesen da, hat allen die Möglichkeit gegeben. Aber für seine Devotees bricht er seine Neutralität und das heißt, dass er neutral allen ihre Wünsche erfüllt und ist ganz besonders angehaftet und zugeneigt und wünscht sich, dass er alles nur Erdenkliche tut, um sie zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu bringen. So, die materielle Welt hat für die Gottgeweihten insbesondere die materielle Welt hat für alle Lebewesen, möchte ich sagen, ein Thema ist in der Musik zum Beispiel etwas, was scheinbar unzusammenhängende Musikstücke korreliert, zusammenbringt. Oder in der Literatur, wenn ein Buch ein bestimmtes Thema hat, können wir davon ausgehen, dass alles, was in diesem Buch geschieht, dieses Thema unterstützt. Das Thema ist auch die Grundlage für alles, was in der Literatur dann geschieht. Wenn wir zum Beispiel, was ist ein bekanntes literarisches Werk? Das Bhagavatam. Das Bhagavatam hat ein bestimmtes Thema, dass wir nämlich transzendentale Liebe zu Krishna entwickeln. Und alles, was im Bhagavatam vorkommt, ist bestimmt, um dieses Thema zu unterstreichen. Zum Beispiel ein Fall. Sehr oft hören wir im Bhagavatam beschrieben, wie Königsdynastien kommen und gehen. Man hört dann diese endlosen Namenslisten und fragt sich, warum denn das? Was hat das mit Krishna-Bewusstsein zu tun, diese Ahnensammlung durchzugehen? Es hat einen ganz bestimmten Grund, eine psychologische Wirkung. Nämlich, wenn man liest, wie diese Könige mal da waren, wie diese Dynastien gekommen sind und wieder verschwunden sind, versteht man die Zeitweiligkeit des materiellen Daseins. Das ist die Wirksamkeit. Shukadev Goswami erzählt Parikshit Maharaj, guck mal, es gab so viele Königreiche, weltliche Königreiche zum Teil, oder überhaupt Königreiche, die sind aber alle da gekommen und gegangen. Es hat keinen Sinn in dieser Welt zu versuchen, ein permanentes Establishment, also sich permanent zu etablieren. Deswegen sei nicht traurig, dass du jetzt den Körper aufgeben musst. Alle haben das seit unvordenklichen Zeiten getan. Ob jetzt oder ob du jetzt stirbst oder in einiger Zeit, ist wirklich absolut unerheblich. So seht ihr also, wenn ihr das Thema des Bhagavatam, Shukadev Goswami führt weiter fort, das einzige Sinnvolle in dieser Welt ist eine Beziehung zu Krishna, seine ewige Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken. Versteht ihr? Mit diesem Thema, Krishna-Bewusstsein, Beziehung zu Krishna zu entdecken, werden selbst etwas, was vielleicht vorher als, sagen wir mal, rätselhaft erschien. Wir haben uns gefragt, was macht das jetzt hier? Wird plötzlich verstanden. So, wenn wir dieses einmal, genauso wie das Bhagavatam ein Thema hat, hat auch die materielle Welt, die materielle Schöpfung, will ich hier mal sagen, ein ganz bestimmtes Thema. Nämlich das Thema der Erleuchtung. Wir können, wenn wir dieses Ferienlager verlassen, einmal versuchen, dieses Thema in unserem Leben zu erkennen. Und wenn es uns gelingt, es zu erkennen, werden wir all die verschiedenen Ereignisse unseres Lebens, die sich vielleicht für uns in kunterbunter Fülle scheinbar unzusammenhängend abspielen, miteinander in Zusammenhang bringen. Sehr oft ist es so, dass ein Devoti, der zum Krishna-Bewusstsein kommt, im Nachhinein auf sein materielles Leben schaut und plötzlich merkt, ja, das musste so sein. Ja, das war richtig so. Ja, das ist deswegen von großer Bedeutsamkeit. Ich möchte euch ein klassisches, eine Geschichte dazu als Beispiel geben, die den Punkt ganz klar macht. Es ist eine Geschichte von... Ich möchte euch nicht einen falschen Namen nennen. Ich glaube, es ist Naichiketya. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Dieser war ein vor Gesundheit strotzendes junges Kleinkind, hatte jedoch Sprachschwierigkeiten und erschien seinem Vater ein wenig zurückgeblieben. Der Vater beschloss deswegen, sich seines zurückgebliebenen Kindes zu entledigen und warf es bei einem Spaziergang in den Wald in einen tiefen Brunnenschacht hinein. Um sicher zu sein, dass der Kleine nicht rauskrappelte, legte er, also falls er den Sturz überlebte überhaupt, rollte er einen schweren Stein über die Öffnung. Er kehrte zurück zu seiner Frau und sagte, Devi, der Kleine ist, als ich rastete, hat er sich losgestrackelt und ist in den Wald gegangen und von einem Tiger aufgegessen worden. C'est la vie. So, die Frau konnte aber wie eine echte Mutter niemals ihr Kind vergessen und ging jedes Jahr am Todestag ihres Sohnes, natürlich den Todestag, in den Wald hinein. Und einmal kam sie an die Stelle, wo der Brunnen war und rief ganz laut, Naishiketya, Moisin. Also, mein Sohn heißt das. Und da hörte sie aus dem Brunnen plötzlich, ja, ich bin hier. Ist das jetzt Expectant Psychology? Ich bin hier, Mutter, hörte sie ein zweites Mal. Sie rollte den Stein vom Brunnen, von der Brunnenöffnung und sah plötzlich, überflutet von den Strahlen der Morgensonne, einen wunderschönen Jüngling, ungefähr 15, 16 Jahre alt, den sie mit ihrem Mutterinstinkt sofort als ihr Kind wiedererkannte. Und sie lief sofort in den Wald, nahm allerlei Gestrüpp oder zwei Äste und machte daraus eine provisorische Leiter, mit der es ihr klang, den Sohn zu befreien. Und sie sagt, was ist los, Sohn? Also sie war erstmal völlig erschüttert und weinte wohl auch sehr stark und fragte ihn, was ist so, du lebst ja. Ja, sagte Naishiketya und erzählte ihm, was sein Vater gemacht hatte. Ja, aber, sagte sie, wieso, du warst ja in dem Brunnen, wieso hast du überlebt? Ja, sagte er, der Brunnen, da bin ich ziemlich sanft gefallen, der war noch ein bisschen mit Wasser voll und das war Trinkwasser, es wurde genährt von einer Quelle, unterirdischen Quelle und am Brunnenrand wuchs so, also drin, allerlei wohl Gurken oder irgendwie andere von Feuchtigkeit sich ernährende Gemüsesorten. Das war mein Getränk und mein Essen. Oh, sagte die Mutter, dieser Schuft, dieser Vater ist nicht ein Vater, sondern ein Schuft. Nein, sagte Naishiketya, du siehst das falsch. Es musste so kommen. Ich habe einen Einblick in meine vorangegangenen Leben gemacht, aus dem deutlich hervorgeht, dass mir das widerfahren musste. Das war gut so. Erzähl, sagte die Mutter. Gut, aber es ist ziemlich intensiv. Erzähl, ich bin deine Mutter, du kannst mir doch alles erzählen. Und so erzählte er eine höchst erstaunliche Lebensgeschichte. Er sagte, dass er in einem vor einigen Leben ein Brahmaner war, der aber aufgrund schlechter Gemeinschaft zu Fall kam und völlig überwältigt von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit ein Frauenjäger wurde. Irgendwann einmal verführte er eine Ehefrau, deren Mann es herausbekam, und der Mann war so wütend deswegen, dass er ihn umbrachte. Er wurde daraufhin aufgrund seiner Leidenschaft als Tiger, so sagte er, ich wurde dann als Tiger geboren, wegen der Leidenschaft. O teuflisch starke Leidenschaft. Und einmal auf einem Pirsch, als ich mich am Waldrand befand, unglücklicherweise von den Leuten des Königs gefangen und in den Zoo gesperrt. Eines Tages, meine Mutter, als der König weg war, ich in meinem Käfig, kam die jugendliche Prinzessin hervor, vorbei, die also sehr, sehr attraktiv aussah, selbst für mich als Tiger. Ich wurde von leidenschaftlichen Gefühlen übermannt und sang ein romantisches Lied, worauf sie hin sie ihre Furcht verlieh, und um ein bisschen aristokratischen Spaß zu haben, das Gatter aufmachte und ich ihr begeistert entgegensprang. Doch die Wächter sahen das, nahmen ihre Speere und Schwerter und erlegten mich auf der Stelle, bevor es zur Erfüllung meiner Wünsche kommen konnte. Als nächstes wurde ich als Esel geboren. Ich diente für längere Zeit meinem Herrn, der mehrere Töchter hatte. Eines Tages führte mich die Tochter wie gewohnt zum Gangesfluss, wo ich die mit ganz voll beladen, mit nassen, also mit schmutziger Kleidung. Und dann nahm sie nur vom Wind und dann vom Wasser bekleidet ihr Bad im Ganges. Überwältigt von lustvollen Gefühlen sprang ich ihr hinab, um meine Wünsche diesbezüglich zu erfüllen. Ich vergaß, dass ich nicht schwimmen konnte, und ertrank. Es ist eine wilde Geschichte. Es geht noch. Ich glaube, ihr habt die Idee. Er hat Wünsche gehabt, materielle Wünsche, die unbändig in ihm wüteten, die ihn immer wieder nach außen in die Bereiche der Sinnbefriedigung entführten, und wurde immer wieder, diese Wünsche wurden ihm niemals erfüllt. So, Mutter, sagte er, ich betrachte es deswegen als eine Karma, als Karma, aber auch als Barmherzigkeit des Herrn, dass ich für einige Zeit im Verlies lebte und mir tiefe Gedanken über den Sinn des Lebens machen konnte. Ich wäre wahrscheinlich in diesem Leben wieder völlig ins materielle Leben versunken. Aber durch die gezwungene Klausur oder Einsiedelei, wenn ihr so möchtet, konnte ich meine Aufmerksamkeit nach innen richten und die Seele und die Überseele im Herzen, Krishna im Herzen, wahrnehmen. Deswegen bin ich meinem Vater so dankbar. Er ist geschickt worden vom Herrn, der mir mein Karma auf solche Weise zugeführt hat, dass ich daraus etwas lernen kann. So, für den Devoti, der diese Sicht versteht, der versteht, dass auch scheinbar nicht zusammenhängende und vielleicht auch unangenehme Umstände in seinem Leben miteinander verbunden sind durch das Thema der Erleuchtung. Er wird aus allem lernen können. Wir hören von solch einem Devotee im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams, dem Avadhuta Brahmana, der von 24 Gurus lernte. Und manche dieser Gurus waren einfache Lernsituationen. Er lernte von einer Prostituierte, die zum Beispiel zurückgewiesen war. Er lernte von einem Pfeilmacher, von einem Mädchen, welches Reis wusch. Wisst ihr, was das vom Mädchen, welches Reis wusch, lernte? Das höchst interessant für die Endetappe des Ferienlagers. Und zwar empfing dieses Mädchen überraschend Gäste und um ihnen etwas anzubieten, wusch es Reis. Der Avaduta stand wohl da und beobachtete das. Und während es Reis wusch, oder waschte, oder was immer das da für eine Vergangenheitsform gibt, klingelten die Armreifen zusammen. Ihr wisst vielleicht, manche indische Frauen haben eine wahre Vielzahl von Armreifen hier. Und das klingelte sehr störte das Mädchen und die Gäste auch. War immer rassel, rassel, rassel. Es passte ihr im Augenblick nicht, dieses Geräusch. So entledigte sie sich eines Armreifes nach dem anderen, bis sie nur an jedem Arm einen Armreifen hatte. Und plötzlich überkam sie die Erkenntnis. Gemeinschaft mit Materialisten ist störend. Und der Avaduta Brahma, der sagt, das stimmt eigentlich. Das kann ich von dem Mädchen lernen. So, man kann also aus den kleinsten Sachen, so wisst ihr, wenn so Materialisten zusammenkommen und bladibladibla, bla 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 bla, bli 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 bla, immer wieder zwischen bla und die und bla, bladibla, also das in unendlich vielen Kombinationen variieren, nicht? Da gibt es ein Stoccato des Bladiblas, bla 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 bla. Und es gibt da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten in unglaublich vielen Schwingungen. Es ist aber immer das Gleiche. Maya, zu Deutsch gesagt. So, das konnte das Mädchen in diesem Augenblick verstehen. Und so entsagte sie sich materieller Gemeinschaft. Wenn ihr die 24 Lehren des Avaduta Brahmanas erfahren wolltet, kommt heute nach Heidelberg zum Sonntagsfest. Da wird über dieses Thema gesprochen werden. So. Nun, um diesen beneidenswerten Zustand des Lernens aus jeder Situation, wo jede Situation zu gut wird, ja, man kann nicht sagen, dass es in der materiellen Welt, wenn man diese Sicht entwickelt, etwas Schlechtes gibt oder etwas Gutes. Es gibt nur Lektionen, aus denen wir lernen können. Die materielle Schöpfung ist gebaut von Krishna, sorgsamst konzipiert, auf dass wir dort das Thema der Erleuchtung in unserem Leben entdecken. Ich finde, das ist deswegen wichtig, weil manchmal Menschen, die, sagen wir mal, Spiritualist Wissen und Spiritualist Leben praktizieren, in eine etwas schwierige Gemütsverstimmung versinken. Sie sagen, oh ja, Krishna-Bewusstsein ist so rein, da lebt man vegetarisch, die Gottgeweihten, die sind anständige Menschen und so weiter und so fort. Aber die Karmis, die blöden Karmis. Und dann ist der Rest des Tages mit Gedanken an Karmis verwendet. Wie schlecht sie sind, wie aggressiv sie riechen, wie ungeheuerlich ihre Methoden der Unterhaltungskunst sind und so weiter und so fort. Und man entwickelt dann eine etwas isolierte Haltung, in der man vielleicht nicht so gut gedeiht, menschlich und so weiter. Wir können alles lernen, wir können sogar von Karmis lernen. Wisst ihr, dass Prabhupada eine sehr wichtige Lebensgewohnheit in seinem Alltag von einem betrunkenen Arzt, der eine Fahne hatte, Fahne heißt da eine, der intensiv schmeckte nach Alkohol aus dem Mund, dass er etwas lernte, was sein Leben bestimmte. Und zwar hat ihm der Arzt einmal gesagt, als er einen Herzinfarkt hatte, kein Wunder, Sie bewegen sich nicht genug, Sie müssen mal spazieren gehen oder irgendwas an der frischen Luft machen. Prabhupada hat sich das zu Herzen genommen und jeden Tag seinen Morgenspaziergang gemacht. Aerobik heißt Übung an der Luft. Nicht? Das ist, warum lacht ihr? Das ist, war das vielleicht nicht das richtige Wort? Oder, wir können aus allem lernen. Wenn wir etwas Schlechtes sehen, lernen wir halt, das nicht zu machen. Das haben wir gestern besprochen. So, wer ein erfolgreicher Devotee oder Transzendentalist oder Freund Krishnas oder wie man das auch immer nennen will, sein will, muss es lernen, zu seinem Anderssein zu stehen. Wenn wir die ganze Welt mit anderen Tätigkeiten als Krishna-Bewusstsein beschäftigt sehen, das macht nichts. Die Kunst, anders zu sein, will gepflegt werden. Wir können das sehr leicht machen, wenn wir diese Sicht haben. Nicht etwa schwarz-weiß durch die Welt zu gehen, sondern alles zu lernen. Ja, hier ist die illusionierende Energie. Da kann man nicht zu nahe treten. Lieber suche ich mal die rote Spur hier, nämlich die Spur der Erleuchtung. Nicht so? So bewegt sich der Devotee durch diese Welt. Ich möchte euch mein Lieblingslila von Prabhupada erzählen. Ich denke, dass es fast jeder schon kennt, aber es gibt immer wieder neue Zuhörer. Wo Prabhupada diesen Punkt seinen Devotees beigebracht hat. Und zwar war es seinerzeit nach einer beschwerlichen Reise durch Südindien. Sie waren alle sehr erschöpft und Prabhupada schickte die Devotees täglich in den Indischen Ozean zum Schwimmen. Es gab einen wunderschönen Sandstrand mit sanft ausrollenden Wellen. Die Sonne strahlte wie Aditya mit ihren Töchtern. Und die Palmenbäume standen und wiegten sich im tropischen Wind. Ein Devotee kam eines Tages zu Prabhupada, das ist ja wie Tourismus, was wir hier machen, das ist ja Maya. Und Srila Prabhupada sagte sofort, wo ist denn Maya? Die Sonne ist Krishnas Auge. Der Ozean ist Krishna, ist der Bauch der universalen Form. Die Palmen sind die Haare an der Körper der universalen Form. Zeig mir Maya. Wo ist Maya? Der Devotee sah Prabhupads Punkt. Es gibt ein Thema in der materiellen Welt, das Thema der Erleuchtung, was man überall entdecken kann. Und wenn man dies entdeckt, hören materielle Dinge auf, ihren störenden, ablenkenden Einfluss auszuüben. Sie hören auf, Maya zu werden, sondern wir verstehen, jetzt, daraus können wir eine Krishna-bewusste Lektion ziehen. Und verstehen es, Krishna hinter allem zu sehen. Das ist Krishna-Bewusstsein. Eines der letzten Sätze, die Prabhupada in das Mikrofon meditierte, war, alles bewegt sich unter der höchsten Kontrolle Krishnas. Das zu erkennen, ist Krishna-Bewusstsein. Ein Devotee, der Krishna hinter allem sieht, verliert seine Furcht. Wir hören im Bhagavatam hiervon eine belebende Geschichte. Ihr wisst, als Hiranyakashipu auf dem Höhepunkt Streites zwischen ihm und seinem Sohn Prahlad brachte, wo ist dein Gott? Zeig mir dein Gott, von dem du deine Kraft kriegst. Prahlad sagte, überall. Dann will ich sehen, wie dich dein Gott jetzt beschützt. Und er hatte ein zweischneidiges Schwert, was Elefanten umbringen konnte, in seiner Hand. Ich werde dich töten. Wo ist dein Gott, der dich jetzt beschützt? Prahlad sagte, überall. In dem Augenblick, ich will jetzt Prahlad nicht interpretieren, aber es ist ein intensiver Moment für jeden, jemanden vor sich zu haben mit dem Schwert, der entschlossen ist, einen umzubringen. In dem Augenblick sagte Hiranyakashipu, ist er auch da in der Säule? Prahlad sagte, ja. Und just in diesem Augenblick, just heißt gerade, just in diesem Augenblick sah er, wie Krishna aus der Säule ihm zuzwinkerte, um ihm Mut zu machen. Man braucht Mut in so einer Situation. Eine Fast-Tod-Erfahrung, nicht Konfrontation mit dem Schwert. Das ist heavy. Also es zwackt bestimmt im Hals, wenn in so einer Situation, nicht? Nervöses Zwacken im Hals stellt sich wohl bei jedem ein oder so etwas. Also es muss total heavy, es muss heavy sein, weil der hatte viele Leute umgebracht. Das war nicht ein Neurot, der war nicht einfach nur hysterisch geworden und ohne die Substanz in der Psychologie zu haben, zu seiner schrecklichen Tat, der war. Und auf diese Weise Ermutigung finden und nicht aus dem Krishna-Bewusstsein herauskommen. Und das wird den Devoti beleben. Das Wichtigste im Krishna-Bewusstsein für uns alle ist Inspiration. Nicht? Wir hatten gestern eine kleine Umfrage, was erwartet ihr euch von einem Ferienlager, was ist der Sinn des Ferienlagers? Und jemand sagte, Inspiration aufzutanken. Das ist immer so, ich weiß, bei unserem Fritz ist es immer so, der hat das immer früher angeführt, Inspiration aufzutanken. Wenn wir inspiriert sind oder belebt, sagen wir mal dazu, können wir leicht die Hindernisse des Krishna-Bewusstseins, die Hindernisse auf unserem Wege des Krishna-Bewusstseins durch Krishnas Barmherzigkeit überwinden. Im 4. Kanto, Kapitel 9, Text 6, findet ihr folgenden Vers über Belebtheit und ich möchte damit dann enden. Ruvavacha yanta pravishya mamavacha mimang prasuptam sanjiva yatyakila shakti darasvadamna anyang shahasta charana Shravanat Vagadin Prananamo Bhagavate Purushaya Tupyam. Dhruva Maharaj sagte, mein lieber Herr, du bist allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du all meine schlafenden Sinne belebt, meine Hände, Beine, Ohren, den Berührungssinn, die Lebenskraft und ganz besonders meine Sprechgewalt, meine Sprachkraft. Lass mich dir meine respektvollen Ehrbietungen darbringen. Prabhupada sagt hierzu, solange man nicht spirituell situiert ist, gleichen alle Aktivitäten, die man ausführt, den Aktivitäten eines Gespenstes. Srila Bhaktivinoda Thakur hat diesbezüglich ein Lied verfasst, in dem er das Lebewesen anspricht. O Lebewesen, steh auf. Wie lange wirst du noch auf dem Schoß von Maya schlafen? Nun hast du die Gelegenheit einer menschlichen Form des Lebens. Steh jetzt auf und verwirklichere dich selbst. Die Vedas erklären auch, steh auf, steh auf. Du hast die Gelegenheit, den Segen der menschlichen Lebensform. Verwickle dich selber. So, diese spirituelle Erleuchtung, ihr erinnert euch, das Thema der materiellen Welt ist spirituelle Erleuchtung, ist möglich durch die Barmherzigkeit der spirituellen Energie des Herrn. Das Chanten des Hare Krishna Mahamantras richtet sich zunächst einmal an die spirituelle Energie des Herrn Hare. Diese spirituelle Energie wirkt, wenn sich ein Lebewesen vollends hingibt und seine Position als ewiger Diener akzeptiert. Wenn sich eine Person, when a person places himself at the disposal or order of the Supreme Lord, wenn sich eine Person der Verfügung des Herrn, when a person places himself at the disposal, ja, wenn sich eine Person dem Herrn zur Verfügung stellt, oder sich der Anordnung des Herrn unterordnet, nennt man das Sevan Mukha. Zu dieser Zeit offenbart die spirituelle Energie nach und nach dem Devoti den Herrn. So, lasst uns auf diese Stufe kommen, wo wir tatsächlich uns Krishna zur Verfügung stellen. Wo wir sagen, Krishna, von diesem Tag an bin ich dein. Bitte gib mir die Kraft und den Mut, Courage heißt es, dir zu dienen. Dann wird Krishna einen solchen Devotee annehmen und ihm helfen, tatsächlich dieses Thema zu entdecken, das Thema der Erleuchtung. Und dann wird das wunderbar werden, sein Aufenthalt in der materiellen Welt. Die materielle Welt wird sich nicht mehr als feindlich ihm darstellen, sondern als Gelegenheit zu lernen, zu sehen, Krishna-Bewusstsein zu erkennen. Und selbst wenn es mal knüppelhart kommt, das ist ein norddeutscher Ausdruck, das heißt ein bisschen heavy wird, selbst dann kann ein solcher Devotee in dieser Situation lernen, mit einem weinenden Auge und einem lachenden vielleicht. So möchte ich euch also nun noch die Eigenschaft geben, durch die ihr das Thema erleichtert. Ich möchte euch eine kleine Brille vorschlagen. Eine Brille, um das Thema der Erleuchtung zu erkennen. Manche von uns sind Brillenträger und sie wissen, dass wenn sie die Brille ablegen, wird alles zu einer zu einem verschwommenen Einheitsbrei von nicht mehr deutlich erkennbaren Personen. So, die Brille, tatsächlich das Thema zu erkennen, aus allem zu lernen, ist, dass wir eine bestimmte Sicht entwickeln. Eine Sicht für die Wirklichkeit. Eine Sicht, die uns hilft, durch die Blurry, durch das Verschwommene, was uns da Maya immer aufbaut vor uns, hindurch zu blicken. Den Durchblick zu haben, sagt man doch. Ha? Kennt ihr das noch? Den Durchblick zu bekommen. Yes, den Durchblick durch Maya, das ist ein gutes Wort, kann man sogar gebrauchen. Diese Brille ist die Sicht der Wirklichkeit und die Sicht der Wirklichkeit lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Demut. Demut wird in der Bhagavad Gita als eines der 13 Voraussetzungen des Wissens gegeben. Dies sind Eigenschaften des Wissens, sagt Krishna dazu. Alles andere ist Unwissenheit. Diese Demut zu entwickeln ist sehr schwer, wenn wir nicht wissen, dass es wichtig ist. Und sehr leicht, wenn wir verstehen, wie wichtig es ist in unserem Leben. Wenn wir nicht demütig sind, sondern vom falschen Ego getäuscht, werden wir uns über alles Mögliche aufregen und eben nicht aus allem lernen können und immer gestört sein. Wir werden von einem Königreich der Störung zum Königreich der Konfusion gehen und aus dem Königreich der Konfusion über wechseln in das Königreich der Verwirrung und so weiter und so fort. Ein ganzes Leben werden wir da herumtapsen. Demut bedeutet zu erkennen, ich bin ein winzig kleines Teilchen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aufgrund meiner vergangenen Tätigkeiten habe ich diesen Körper und diesen Geist angenommen, der manchmal nicht besonders förderlich ist, Krishna-Bewusstsein. Aber lass mich jetzt diesen Körper und diesen Geist, das Beste aus ihm machen, aus dem Körper und dem Geist, und ihn einsetzen im Dienst zu Shri Krishna. In dem Augenblick, wo ein Devotee diese demütige Haltung entwickelt, sieht er plötzlich klar. Die Dinge kommen zusammen. Versteht und er weiß ganz deutlich, es gibt keinen Zufall. Es gibt nur die Arrangierung Krishnas hinter allem. Das ist dann Krishna-Bewusstsein und ein sehr glückliches und sehr freudvolles Krishna-Bewusstsein. Denk mal das nächste Mal, ich möchte mit einem Experiment abschließen. Ich möchte wirklich mit einem Experiment abschließen. Jetzt werde ich aufgepasst. Noch die die Brains, die noch ein bisschen von Nidra Devi bedeckt sind, aus verständlichen Gründen eines späten Abganges in die Horizontale gestern, möchte ich jetzt auch zur Aufmerksamkeit aufrufen. Es ist ein Experiment. Ich würde gerne von euch hören, was das Unangenehmste ist, was ihr euch vorstellen könnt. Dort, wo es so privat ist, braucht man es nicht zu sagen, weil das kann man nicht erwarten. Aber wenn jemand etwas hat, was zur Öffentlichkeit, was er ruhig in der Öffentlichkeit preisgeben kann, ohne sich jetzt schlecht zu fühlen und so weiter, dann möchte ich um solche Stimmen bitten. Wo es privat ist, kann man es für sich selber im Herzen behalten und aufspüren. Also, was ist das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann? Vielleicht soll ich euch ein bisschen helfen. Ein Devotee sagte einmal, Schleim. Ein anderer, wir haben diese Umfrage vor 14 Tagen gemacht, sagte, dass ich mit den falschen Gedanken sterbe. Das ist das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Ich habe gesagt, Zahnarzt auf der physischen Ebene. Zu den anderen Dingen, da bin ich ein bisschen schüchtern, was zu sagen. Auf der körperlichen Ebene Zahnarzt. Ich glaube, ich bin da in einer Partei mit Tribanga, der einmal beim Zahnarzt gleich in Ohnmacht gefallen ist, auf dem Stuhl. So sehr hat ihn das unangenehm berührt. Yes, bitte. Sich einsam und verlassen fühlen. Ja. Abgewiesen zu werden. Am Ende des Kali-Yugas nochmal geboren zu werden und sich als Zwerg so in dem Aufspeisritual mit anderen zu verstricken. Sie fressen sich da selber. Ja, das ist eine unangenehme Stelle. Besonders du bist etwas kultiviert, ziemlich kultiviert, kann ich mir vorstellen, also das ist wahnsinnig unangenehm. Oh. Da hat man da einen an der Hacke, der da kaut und man kaut einen anderen am Finger, nicht? Das ist also ziemlich leidvoll, das. Ja, bitte. Vom positiven Gedanken herunterzukommen und ins Grübeln zu kommen. Auf die mentale Ebene sozusagen. Jürgen. Dass man die Funktion der menschlichen Lebensform nicht erreicht, sondern einfach nicht Krishna-bewusst wird. Das ist eine unangenehme Vorstellung. Stimmt. Einfach herunterfällt, vielleicht in eine niedrige Lebensform sogar. Und dann wieder Millionen von Geburten. Ja, das ist schrecklich. Stimmt. Ja. Higher Grief, nicht? Der Sündenbock zu sein, das ist das Unangenehmste, was es gibt. Immer auf die Kleinen. Ja. Gut, hat jeder in seinem privaten Kämmerchen das Unangenehmste identifiziert? Ja? Habt ihr alle was? Gut. Ich weiß, dass ich zum Beispiel für manche Menschen das Unangenehmste bin, was sie sich vorstellen kann. Das habe ich ja schon gehört. Ich lebe damit und versuche Zuflucht zu suchen bei der Vorstellung, man kann es nicht allen recht machen. Das ist aber eine schwache Zuflucht. Doch, ich suche noch weiter. Jetzt kommt die zweite Übung. Jeder hat also das Unangenehmste. Irgendwas Schreckliches. Gibt es irgendetwas,
was ihr davon lernen könnt.
Es gibt bestimmt was. Ich will das jetzt zum Beispiel, wenn etwas, was sehr, sehr weh tut, ist einsam und verlassen und unverstanden und ohne Hilfe zu sein. Ich möchte das, die erste Wortmeldung gerne aufnehmen. Wir als Menschen sind so angewiesen auf den Zuspruch anderer, das Verständnis anderer und so weiter. Gibt es irgendetwas, was wir davon lernen können? Ich darf von mir persönlich sagen, weil ich sehr oft Experimente mit der Einsamkeit unternehme. Ich denke, ich selber habe gemerkt, in der Einsamkeit kann man sehr gut nachdenken und sehr viel Kraft gewinnen. Und in der Einsamkeit von Menschen kann man sehr oft sich Gott sehr nahe fühlen, indem man Zuflucht bei ihm sucht. Das ist mir sehr oft gegangen in meinem Leben. Und ich habe da persönlich also wirklich Experimente mitgemacht. Ihr könnt euch das wohl nicht vorstellen, aber man ist sehr oft in einer Position, wo man ein hoher Mensch sozusagen so hoch angesehen wird und sagen, Jaya Sachinanda, und hier kriegst du eine Gelande und ein einsames Zimmer für dich. Man ist da alleine. Auch ganz alleine, weil man hat kaum Menschen, mit denen man über sich selbst sprechen kann. Nicht? Dann muss man warten, bis die raren Gottbrüder mit dem Jet irgendwo angejettet kommen. Eine sehr schöne Erfahrung, diese Einsamkeit. Ja, man kann sie umwandeln in eine sehr schöne Erfahrung, eine sehr transzendentale Erfahrung. Man kann richtig ein Einsamkeitsfan werden, musst du wieder aufpassen, wieder unter Menschen zu kommen. So kann man wirklich alles, war jetzt ein Beispiel. Ich denke, jeder von euch sollte einmal diese Gedankenübung praktizieren. Gestern hatte ich gesprochen von der Gymnastik des Augenblicks. Ich habe an einen Klimmzug gedacht, was man auf Waldwegen findet als Gymnastiksache. Der Klimmzug hört als Übung nicht auf, mich zu faszinieren, weil er einen von einer unteren Ebene auf eine höhere bringt. Kann man den Klimmzug des Augenblicks praktizieren, indem man tatsächlich versucht, das Thema der Erleuchtung zu verstehen in seinem Leben und auf diese Weise tatsächlich es schafft, auch in diesem Leben Krishna bewusst zu werden. Das wollen wir ja. Es ist nicht einfach nur positiv denken, New Age-mäßig, tralilala, tralo, und dann gleich in die von der Erscheinungsweise der Unwissenheit im nächsten Augenblick überwältigt zu werden. Das ist nicht diese Übung, sondern es ist etwas, wo man versucht, Krishnas Plan, Krishna, es geht um Krishna, nur um Krishna, zu verstehen in seinem Leben. Gut. Oder auch, was will Krishna von mir? Fragt euch mal diese Frage. Euer Leben wird sich verändern. Gut, ich möchte hier jetzt beim enthusiastischen Redefluss den Damm des Punktes aufsetzen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen? Alma Thapa Prabhu? Ich darf die Frage noch einmal für die Kassettentonband-hörende Nachwelt wiederholen. Manchmal fragen Gäste, Freunde Krishnas, seid ihr oder nehmt zur Kenntnis oder nehmt es so wahr, dass wir sagen, wir sind die Einzige, unser Pfad ist das Beste.
Ich bin der Weg, das Ziel und Amen. So, passt das mit dem, was gerade gesagt wurde, dass wir aus allem lernen, zusammen? Diese Frage ist eine sehr schöne Frage, weil sie tatsächlich oft gestellt wird. Mir wurde diese Frage ungefähr dreimal gestellt, während ich sprach mit verschiedenen von euch. Prabhupada sagte einmal, als ihm diese Frage gestellt wurde, gibt es, denkt ihr, es gibt nur eure Religiosität? Prabhupada sagte daraufhin, es gibt nur einen Weg. Jeder dachte, jetzt geht das los mit der Enge hoch 10. Doch Prabhupada öffnete das dann und sagte, Liebe zu Gott. Ja, es gibt nur einen Weg. Liebe zu Gott. Diese Liebe, wenn sie irgendwo auftaucht, dann verneigen wir uns. Wir kriegen, ich muss zugeben, es ist ja nicht unberechtigt, diese Frage. Um uns weht so ein eiserner Windzug von allein Glücklichkeitsanspruch. So wird das sehr oft wahrgenommen, nicht, dass wir einen Anspruch erheben dazu. Dies kommt meines Erachtens davon, dass wir als eine Predigerbewegung Menschen hinweisen auf Fehler. Zum Beispiel, wenn das Christentum spricht über, dass sie also der einzig selige Weg sind, dann stellen wir die kritische Frage, seid ihr jetzt besonders spirituell fortgeschritten mit eurem Hühnchenbein im Mund? Nicht? Wir stellen dann diese Frage. Und mit einer gewissen Härte. Man kann nicht sagen, man fährt gen Süden, wenn auf dem Weg lauter Eisberge den Weg passieren. Wahrscheinlich fährt man dann in Norden. Nicht? So. Trotzdem ist es wichtig, dass wir auch Menschen, die auf dem richtigen Weg sind, ermutigen. Prabhupada sagte zu den Christen, dass er nicht ihnen sagen, seine Botschaft für die Christen war nie, werdet jetzt Hindus oder werdet dies und das und jenes. Er sagte, bleibt Christen, aber befolgt die Regeln und Regulierungen des Christentums und ihr werdet Fortschritt machen. Den Muslims, hat er so gesagt, zu allen Vertretern einer echten Religion. Und er forderte sie auf, arbeitet mit uns zusammen darin, den heiligen Namen des Herrn zu singen. Er sagte, wenn ihr einen Namen habt von Gott, singt ihn. Und wenn nicht, fragt uns, wir haben auch Namen von Krishna, von Gott. Nicht? Bhaktivinoda Thakur spricht von hier vor etwas sehr, sehr Schönes, was ich einmal gelesen habe. Er sprach davon, wie es ihm geht, wenn er in ein Gotteshaus geht. Er sprach, also sagte nicht Kirche oder Muslim-Moschee, sondern sagte ein Gotteshaus. Er sagte, ich sehe, hier wird mein Herr verehrt. Der Herr meines Herzens. Er wird in einem anderen Zeremoniell verehrt, als ich es gewohnt bin. Aber ich sehe das. Ich kann mich daran erinnern, wie vor einem Monat waren wir auf einem Interfaith, einem interreligiösen Dialog eingeladen, was von der Universität Hannover organisiert war. Sanftmut hieß es, spirituelle Wege in die Gewaltlosigkeit. Und da waren dann Vertreter mehrerer Religionen da. Und haben zum Schluss eine Übung gemacht, an die man mitmachen konnte. Und dann kamen also die Sufis aus dem Islam mit einer fantastischen Übung. Die chanteten den Namen Allahs. Alila, Alila, Alila. War ein bisschen mit Hyperventilation verbunden. Priya Krishna kann euch das yogamäßig erklären. Und Gadadha war da so neben mir. Wir waren alle so eingehängt. So Alila. Und man musste da die Körper so bewegen. Alila, Alila, Alila. Richtig so, kam so richtig in Fahrt. Und Gadadha ist so richtig abgedüst, wie Helium gefüllter Luftballon. war der weg. Wie wisst ja, das Vayu-Element stark vertreten, wie es die Ayurveda wohl sagen würde. Und Gadadha, nun, ja, es bringt Spaß. Und ich war auch dabei. Und dann habe ich gedacht, oh, ist mir zu viel super Hyperventil, dieses Atmen, wo man in so einen Zustand reinkommt. Also, das habe ich von Priya Krishna schon gehört, wie das funktioniert mit dem Übermäß an Sauerstoff. Aber schön, dass Sie den Namen Gottes kennen. Ich habe ich auch weit mitgemacht, nicht so heftig geatmet dann, weil es nicht gut ist für die Pranas ständig, oder? Ist nicht gut. Naja. Also wenn man das zum Exzess betreibt, das tun die aber nicht. Also die Sufis sind sehr nice. Die chanten den Namen Gottes. Ich habe gedacht, das ist nicht mein Zeremoniell. Ich habe dann mal Alila mitgechantet. Klar, ist ja der Höchste. Dann habe ich wieder gedacht, ich fühle mich wohler mit dem Hare Krishna. Ich kann das ja mitmachen mit dem Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Das hat auch funktioniert. Nee. Machen wir ja jeden Tag. Nicht, wir sollten diese Offenheit haben, finde ich. Also ich fand das nice, wie Gadadha, wie ein Fessel ist ja noch jung und muss was erleben, durch die Gegend geschossen ist. Also da mit dieser, müssen wir das Video sehen, der ist so reingekommen, der war der enthusiastischste von allen. Klar, das ist der Name Gottes. Das war super. Das heißt nicht, dass wir Wischi, Waschi, Muschi, Yushi im Mittelbereich der kompromissvollen Haltung uns aufhalten. Nicht? Wir wissen, Krishna-Bewusstsein, das ist so ein... Also, man kommt ja gleich immer die Frage, warum hast du denn die christliche Religion verlassen, so sagt meine Mutter immer noch zu mir. Warum bist du so ein toller katholischer Mönch geworden? Oh. Und Mutti, das gibt hier Prasada. und dann einfach dieser heilige Name, der hat eine bestimmte Faszination, übt er aus auf einen. Und dieses ganze Wissen überhaupt, die vedischen Schriften, die möchte man nicht mehr missen. Steht alles so konkret drin. Die Adresse von Gott ist da, sagt Prabhupada. Sogar die Telefonleitung. Niemals ist es besetzt. Das habe ich auch gesagt in dem interreligiösen Kongress. Unser Prozess war einfach sehr direkt. Ach, ihr Männer habt immer eine Ausrede. So ist das. Ist das zufriedenstellend? Ich habe es ein bisschen, natürlich könnte man das total philosophisch nehmen, aber ich dachte, ich mache es mal so ein bisschen auf der beispielillustrierten Ebene. Maria Theresa. Wie Not. Ja. Was, also wer ist Shrishi Radha Vinod? Ich möchte diese Frage gerne an unseren Pujari. Would you give an answer to this, Pancha Jangri Prabhu? I will give you the microphone. No. Radha Vinod. Jaya Radha Vinod, Jaya. Hast du Premarasa fragen. Ist Premarasa hier? Im Augenblick nicht. Weiß hier? Ja, hier, Yamuna. Yamuna, you are the Pujari. Please come here and speak in the microphone. No, honestly. Please. No one will hear you.
The question was, who is Radha Vinod? Radha Vinod means, or Vinod means the giver of pleasure. Who was asking? Ah, the giver of pleasure, Vinod. So Krishna is the name of Krishna. And Radha Vinod is were the original deities of Lokanath Maharaj, one associate of the six Goswamis. No? And more than this, I don't know if I can say. We have been worshipping them here in this project since we started. And we think they are giving mercy already, even though they have not been installed.
Das war eben Yamuna, Devidasi, die Frau von Premarasa, die diese Dedis verehrt. Also, ich übersetze kurz, Radha Vinod, also Vinod heißt derjenige, der Freude gibt, diese Dedis verehren wir schon seit Beginn dieses Projektes und wir denken, dass sie ihre Barmherzigkeit über alle strömen lassen. Gut. Sind sonst noch irgendwelche Fragen? Wie ist dein Name bitte noch? Ich? Dirk, genau, Dirk. Welchen Zweck hat das Kali Yuga? Große Weise sagen, trotz all der schlechten Eigenschaften im Kali Yuga gibt es eine Gute. Einfach durch das Chanten der heiligen Namen kann man den Ozean der Unwissenheit überqueren. Du bist also, hast es günstig getroffen in dieser jetzigen Inkarnation, in der menschlichen Lebensform. Du kannst einfach durch das Chanten der heiligen Namen den Ozean der Fehler zu überwinden. Vorher waren es schwere Entsagungen. Deity Worship, Meditation, die als Yoga Dharma angegeben waren. Hier ist es das Chanten der heiligen Namen. Das Kali Yoga kommt in einem kosmischen Zyklus vor, wo sich die einzelnen Yugas oder Zeitalter abwechseln, wie Sommer, wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Kali Yuga ist praktisch das Winter, der Winter der schlechten Eigenschaften. Das ist, oder der Winter des spirituellen Lebens. Lernen wir durch das Kali Yuga? Du kannst lernen. Die weniger Intelligenten lernen nicht. Im Kali Yuga ist es klar für dich, man muss Krishna bewusst werden. Wie seht ihr das? Ja, es gibt keine Zeit, wo es so offensichtlich ist, dass das materielle Leben einem keine Freude geben kann, wie das Kali Yuga. Sieh mal, es ist einfach so, es ist ein kosmischer Zyklus und im Kali-Yuga gibt es die karmischen Reaktionen, die sich die Lebewesen so langsam schaffen, nämlich die Heavy. Wir leben wirklich im Eishagel der kosmischen Zeit. Das prasselt heftig aufeinander. Wir versuchen zwischen den Eiskörnern vielleicht noch manchmal so ein paar Getreidekörner aufzusammeln in unserer Versessenheit, das materielle Leben noch zu genießen. Aber wir sollten besser unter die Zuflucht oder die Schutz von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung gehen. Gut. Ich denke, wir haben jetzt ein natürliches Zeitlimit erreicht, sogar überschritten. Könnte es anders sein. Ich möchte euch nochmals herzlich danken für eure Aufmerksamkeit. Es war ein wunderbares Ferienlager und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr ja wieder. Vielleicht sind dann schon einige selbstbewegliche Seelen unter euch da. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bom.